When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Ich glaube, gute Ideen, hinter denen man steht, sollte man nicht aufschieben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker. Ich habe schon das ein oder andere erfolglose Startup gegründet. Umso mehr freue ich mich aber, dass wir heute gemeinsam Limonade machen.
Aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, die Änderungen anzunehmen und sich schnell anzupassen.
Heute möchten wir einmal den Blick auf ein sehr junges Unternehmen richten. Ein Startup, welches 2020 richtig durchstarten wollte. Ob sie das auch tun und wie Corona die Pläne beeinflusst, welche Maßnahmen sie kurzfristig ergreifen und was das alles mit den Menschen dahinter macht. Das möchten wir heute besprechen. Unser Thema: Auswirkungen von Covid-19 auf Startups und Gründergeist.
Ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie viele Dinge auf einmal gehen, für die man vorher geköpft worden wäre.
Ich freue mich ganz besonders, Anna Petuschkina und Ina Krock von der Ellie Academy und Sascha Jansen von der Omnicom Media Group zu begrüßen. Anna ist eine echte Daten- und Targeting-Spezialistin. Nach Stationen bei Hotel.de, Yahoo, Oath, Verizon Media ist Anna seit 2019 als Gastdozentin an verschiedenen Hochschulen aktiv. Nach einem Treffen mit Ina wurde sehr schnell der Plan gefasst, eine eigene Akademie zu gründen. Annas Limonadenrezept: Embrace the Change. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo Benni, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Prima. Ina ist ein echter Digital Native mit Stationen bei Advertising.com, Goldbach und der Group M. 2015 hat sich Ina selbstständig gemacht und Unternehmen dabei geholfen, digitale Medien voranzutreiben. Und dann kam Anna. Ina hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Hallo liebe Ina, schön, dass wir mit dir zusammen auf dem Abenteuerspielplatz heute spielen können.
Ja, hallo. Und uns vielleicht auch ein bisschen austoben werden. Ich freue mich, dass wir dabei sein dürfen.
Super gerne. Zu guter Letzt ist Sascha Jansen bei uns. Sascha ist Chief Digital Officer bei der Omnicom Media Group und kennt Anna und Ina schon länger und ist absolut begeistert vom Konzept der Ellie Academy. Qua seiner Rolle ist Sascha aber ohnehin als Digital Enthusiast interessiert an gut ausgebildeten Digitalexperten. Saschas Limonadenrezept macht uns allen Hoffnung. Wenn alles gut läuft, kann Ende des zweiten Quartals das Schlimmste vorbei sein. Schön, dass du bei uns bist, lieber Sascha.
Danke, dass ich dabei sein darf, Benni. Freue mich schon.
Ja, prima. Liebe Ina, nimm uns doch einmal mit auf deine persönliche Reise 2020.
Ja, sehr gerne. Also 2020 startete natürlich voller Vorfreude und voller Euphorie. Unser Konzept stand, der Businessplan war fertig, die Partner waren an Bord und der Lehrplan stand auch. Dann kamen die ersten Studenten und Anna und ich bei jedem einzelnen Stand, ich kann mich gut daran erinnern, haben wir erstmal einen Freudentanz aufgeführt. Wir haben gesagt, yay, der nächste Student und es läuft und alles ist gut und auch die Resonanz am Markt war gut und auch die Partner, mit denen wir gesprochen haben, waren alle dabei und haben uns gut unterstützt. Ja, und dann kam wie eigentlich so ein Paukenschlag die Nachricht von Corona. Und anfangs dachten wir, naja, wird jetzt nicht so dramatisch sein, ist vielleicht wieder sowas wie die Schweinegrippe, wird erst groß hochgetragen und dann flaut es wieder ein wenig ab. Und insofern haben wir zwar das wahrgenommen, aber so die ersten ein, zwei Wochen, würde ich sagen, haben wir erstmal gedacht, nein, das geht an uns vorbei. Dann gab es aber natürlich den Moment, wo es nicht an uns mehr vorbeigehen konnte und uns klar war, wir müssen das alles ändern. Das heißt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir aus dem ursprünglichen Gedanken in den neuen Gedanken reinkommen. Und das war tatsächlich echt anstrengend und das war eine große Herausforderung. Aber für uns war immer klar, dass wir das umsetzen können und dass wir das machen wollen und dass wir da auch an der Stelle nicht aufgeben. Aber es ist natürlich schon eine große Herausforderung, auch mit Ängsten und Nöten gewesen, muss man ganz klar sagen.
Ein echtes Abenteuer.
Absolut. Und es hört auch nicht auf.
Das glaube ich. Anna, wie ist es dir ergangen? Und was sagt auch dein Bauchgefühl? Wie geht es in den kommenden Monaten für euch weiter?
Ja, mir ist es sehr ähnlich wie Ina ergangen. Und wenn Ina sagt, Freudentanz, das meinen sie auch wörtlich so, dass wir auch richtig getanzt haben, als die neuen Studenten bei uns sich angemeldet haben. Das Jahr war sehr lehrreich und herausfordernd für uns beide, glaube ich. Jetzt habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben umgedacht, neu alles konzipiert, uns neu erfunden. Und ich habe ein Gefühl, dass wir jetzt wieder durchstarten können. Und das fühlt sich gut an.
Vielen Dank. Sascha, was hat die Krise bisher mit dir ganz persönlich gemacht? Und vor allem, was lässt sich so hoffnungsvoll in Q3 und die folgenden Quartale in 2020 schauen?
Ich denke, wie viele Leute hat es ein Stück weit aus mir so einen Möchtegern-Hobby-Virologen gemacht, der täglich bei rki.de, also der Website des Robert-Koch-Instituts, vorbeischaut, sie Dashboard täglich analysiert und ist dann vielleicht auch manchmal meint, besser zu wissen als die, die es wirklich besser wissen. Aber es gehört ja auch dazu, sich einfach zu informieren, so gut es geht, idealerweise ohne Fake News. Naja, und dann hat es natürlich auch ein Stück weit wieder einen ganz anderen Familienvater aus mir gemacht. In vielen Wochen Homeoffices ist man dann doch etwas näher dran, nicht immer ganz einfach, hat aber auch die Erkenntnisse mir reifen lassen, dass das alles sehr gut funktioniert als Familie. Es gab keinen großen Streit, kein großes Gezeter, die Kinder sind auch schon ein Stück größer zum Glück und so ist eine ganze Menge Normalität auch schon zu Hause da eingekehrt, wenngleich auch gewisse Papa-Anta-Portas-Effekte nicht ganz zu verschweigen sind, an meiner Stelle zumindest. Man geht auf einmal einkaufen, wo man nicht einkaufen muss, um jemand mal außerhalb der vier Wände zu sehen. Ja, und das Ganze in der Summe macht mich halt dann auch hoffnungsvoll, dass die Krise dann erst einmal zumindest, man weiß nie, was weiter passiert, gegen Ende des Q2 auch im Wesentlichen vorbei ist. Man merkt es jetzt schon, die Lockerungen im privaten Bereich, und die wird sich auch viel, viel mehr im Wirtschaftsleben wieder durchschlagen. Das zeigt allein die Tatsache, dass ich heute im Office und nicht im Homeoffice bin.
Dann hoffen wir das mal mit dir mit und heilen jetzt einfach mal für den heutigen Tag und die heutige Aufnahme diesen positiven Spirit.
Ja, wir wollten ja auch insbesondere über und mit Anna und Ina sprechen und darum vielleicht mal eine Frage direkt am Anfang. Ihr habt jetzt gegen Ende 2019 euch entschieden, die LA Akademie zu beginnen, das ist etwas Neues zu beginnen, also Unternehmer zu werden. Beschreibt doch mal ganz kurz über das hinaus, was ihr schon gerade gesagt habt, was die LA Akademie ist, was ihr ausmachen sollte und wie ihr beiden da auch zusammengefunden habt, um das gemeinsam zu starten.
Mhm. Also die LA Akademie ist eine Akademie für Weiterbildung im programmatischen Bereich. Und der Gedanke war, dass man Kursteilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen, Quereinsteiger oder auch Leute, die schon in der digitalen Branche tätig sind, Programmatic Advertising näher bringt und auch beibringt. Und der zweite Gedanke dabei war auch zu sagen, okay, wenn du das bei uns alles gelernt hast und auch beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Job bist, dann helfen wir dir dabei. Das heißt, das wird dich unterstützen, mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt zu treten und bestenfalls dann auch einen Job für dich zu vermitteln. Wie wir uns kennengelernt haben, das ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Wir haben das allererste Mal auf der Demexco getroffen und das war allerdings nur so ein Meet and Greet, würde ich sagen. Das war jetzt nicht ein intensiverer Austausch und dann durch unser Netzwerk haben wir immer wieder Berührungspunkte gehabt und irgendwann hatten wir die Gelegenheit, uns vor, ich glaube, 2 Jahren mal intensiver auseinanderzusetzen miteinander und da sind wir diese Idee durchgegangen, ne? Also die letztendlich dadurch entstanden ist, dass ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass die Branche einfach wächst und wächst und wächst, aber die Talente wachsen nicht nach. Und über dieses Thema haben wir einen sehr anregenden Austausch gehabt und sind da weiter auch im Kontakt geblieben und haben dann auch noch zusätzlich, als wir schon etwas intensiver in der Thematik drin waren und zusammengesessen haben und erste Konzepte entwickelt haben, hatten wir dann noch die Chance in Berlin, ein Startup gemeinschaftlich zu betreuen als Berater. Und da haben wir dann auch festgestellt, dass nicht nur die Ideen und auch die Charaktere gut zueinander passen, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das war dann quasi auch nochmal so die absolute Initialzündung zu sagen, das passt. Das passt auf allen Ebenen.
Jetzt weiß ich ja, dass eure Standorte verschiedene sind, ne? Anna, du bist in Hamburg, auch jetzt gerade, glaube ich.
Ja, genau.
Und Ina, du bist eher im Kölner Bereich zu Hause, also eher nah an uns hier in Düsseldorf.
Ja, genau.
Ist ja nicht ganz gewöhnlich. Also normalerweise, glaube ich, ich würde mal glatt vermuten, in 90% der Fälle trifft man sich irgendwie vor Ort und macht was gemeinsam, trifft sich in 5 Minuten mal zum Meeting nebenan. Wie empfindet ihr das? Ist diese Distanz Hamburg und Köln vielleicht aber auch am Vorteil, weil ihr damit 2 Wirkungskreise habt, mit 2 Freundes-, Bekannten-, Businesskreisen? Wie ist das?
Wir haben witzigerweise darüber überhaupt gar nicht nachgedacht, bevor deine Frage kam, Sascha. Für uns war das selbstverständlich. Wir haben zusammengefunden, wir passen zusammen und dann gründen wir auch beide zusammen. Und wir sind beide gewohnt, über Distanz zu arbeiten, das muss man dazu sagen. Und das ist ja gang und gäbe in unserer Branche, das ist unser Alltag, dass wir über Videokonferenzen uns austauschen, über Telefonkonferenzen. Und ich glaube, wir mussten uns auch nicht so groß umstellen deswegen. Wir telefonieren sehr viel, machen Videokonferenzen, aber natürlich ersetzt das auch nicht persönlichen Kontakt. Und deswegen versuchen wir uns auch regelmäßig zu sehen. Und das hat bis vor nicht so langer Zeit ganz gut funktioniert. Jetzt ist es schwieriger natürlich, aber das haben wir wieder auch eingeplant. Es läuft sehr gut. Und für uns war es wirklich nie die Frage, schaffen wir es über Distanz oder gar nicht, oder ob das nicht funktioniert.
Das heißt ja quasi, dass ihr gut vorbereitet war auf das, was dann leider im März über uns reingebrochen seid. Ihr kanntet das Thema Videokonferencing schon sehr, sehr gut.
Wir haben ungewollt. Schon gelebt quasi.
Ja. Ja, wir mussten uns da erst noch dran gewöhnen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war dann doch eher mal das physische Meeting oder das rein telefonische. Die Videokonferenzen kamen erst so richtig jetzt in den letzten Wochen.
Wobei tatsächlich fehlt das natürlich, ne? Was Anna auch eben gerade sagte. Es ist natürlich langsam so der Punkt erreicht, wo man sagt, man möchte auch gerne mal wieder zusammensitzen. Also das Telefonieren und Videokonferenzen, die ersetzen natürlich den persönlichen Kontakt nicht, aber es funktioniert halt gut.
Ja. Ja, und wir haben euch ja nicht ganz zufällig auch ausgewählt für diesen Podcast heute, weil ihr habt eine, um das mal mit dem Limonadenbild zu sagen, eine geschmackvolle Mischung dafür einfach produziert. Der Titel ist das Thema Gründergeist und Startup natürlich, aber auch Programmatik ist natürlich ein Thema, was mir persönlich ohnehin schon durch meine letzten Jahre, ich glaube seit gut 10 Jahren bin ich mit dem Thema fast schon verheiratet, also mich da sehr interessiert und das ist genau das, wo ihr euch mit beschäftigt habt und eure Startup drin gesehen habt. Eine Frage, die ich dazu mal hätte, war das von vornherein klar, dass es Programmatik sein wird? Und würde es das auch bleiben oder würdet ihr möglicherweise die Ally Academy als etwas sehen, was mit Programmatik startet und vielleicht noch weitere Themen aufgreift?
Also zwei Antworten dazu. Ja, wir haben es ganz am Start immer als solches betrachtet, dass wir mit Programmatik anfangen. Aber weil du gerade fragst, ob wir das noch ausweiten wollen, ja, das würden wir natürlich gerne. Weil wir sehen natürlich, dass es in der Branche auch andere Jobprofile gibt und andere Bereiche, in denen ein genauso großer Bedarf da ist wie im Programmatic Advertising. Und auch da wollen wir eines Tages, wenn das hier alles stabil wieder ist und gut aufgebaut und solide, den nächsten Schritt wagen und weitere Weiterbildungen dazu nehmen, in das Programm mit aufnehmen, damit das einfach auch ein ganzheitlicherer Ansatz vielleicht eines Tages dann ist.
Mhm. Welche Effekte nimmt er eigentlich dann in Bezug auf Covid-19 ganz konkret auf das Thema Programmatik wahr? Vielleicht ist der Impact nicht so stark, wie das die Frage jetzt suggerieren mag, aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass einfach so etwas wie eine Krise dieser Dimension, die wir jetzt hatten und hoffentlich bald auch hinter uns haben, aber doch vielleicht einfach ein paar Einstellungen in Unternehmen zu gewissen Entwicklungsthemen nochmal verändert. Stichwort Inhousing oder vielleicht doch lieber auf Strukturen zurückgreifen, die schon da sind. Wie seht ihr das?
Was wir sehen, das ist ganz spannend, dass der Vorteil von Programmatic Advertising eigentlich zum Nachteil auch werden kann. Im Programmatic kannst du sehr schnell agieren und reagieren. Das heißt, du kannst wirklich wie beim Aktienhandel, kannst du von heute auf morgen aufhören zu handeln und kannst auch deine Werbekampagnen einstellen. Und das haben wir ja auch gesehen, dass es passiert ist. Das ist diese Unsicherheit auf dem Markt und dann für viele Werbetreibenden macht es auch keinen Sinn, die Werbekampagnen live zu stellen, wenn wir von Travel-Bereich zum Beispiel sprechen. Aber manche nutzen eben auch diese Zeit, um Vollgas zu geben. Gaming-Branche oder Online-Entertainment, das seht ihr mit Sicherheit auch ganz stark. Und das ist wieder der Vorteil von Programmatic, dass du sofort wieder anfangen kannst zu traden und die Kampagnen wieder zu starten.
Das ist interessant, dass du das sagst, ja. Das ging uns exakt genauso. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Geschäft daran hängt, tut es ein bisschen weh, wenn Programmatic nun mal sehr, sehr reagibel ist, in dem Herunterfahren. Aber letztendlich muss man sagen, es geht ja darum, eigentlich das Beste für die Kommunikation der Kunden zu tun. Und da haben wir das schon eher als Vorteil empfunden, dass einfach in einer Phase, wo man sagt, okay, ich muss alles erstmal ganz kurz drüber nachdenken, bleibt es jetzt so oder muss ich alles anders machen, dass man sofort erstmal Cut machen kann. Ich sage gerne an der Tankstelle, ich habe tatsächlich mal eine Kampagne an der Tankstelle gestoppt. Das war aber jetzt nicht Corona, sondern ein paar Jahre zurück, als es auch mal ganz schnell gehen musste. mit dem Smartphone mal eben auf Pausieren gedrückt. Das hatte dann schon echt Vorteile. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Mhm. Wollen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Learning bzw. E-Learning rübergehen? Denn das macht ja die LA Academy aus. Aber ja, ursprünglich war das ja kein E-Learning-Konzept, auch wenn ihr, wie ihr gerade schon sagtet, in der Vergangenheit immer schon sehr auch online verbunden wart, war es ja eigentlich als Präsenzkonzept gedacht. Aber dann kam es ja anders. Wie habt ihr darauf reagiert?
Da muss ich vielleicht noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Und zwar, bevor wir gesagt haben, das wird ein Präsenzunterricht oder Weiterbildung, haben wir tatsächlich ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, eine reine E-Learning-Plattform zu machen. Und haben damals dann Tests gemacht mit unserer Zielgruppe, zwei an der Zahl, also zwei Tests, nicht nur zwei Kandidaten, sondern zwei Tests mit jeweils, glaube ich, 8 Kandidaten, die sich die E-Learning-Plattform mit uns zusammen angeguckt haben und uns Feedback geben sollten und auch den Gedanken dahinter. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Thema so wahnsinnig komplex ist, dass das auf die Art und Weise gar nicht umsetzbar ist. Und darüber haben wir dann sozusagen schon das allererste Mal das Konzept angefasst und gesagt, wir wechseln in den Realunterricht hinein. Und dass man mit den Partnern vor Ort sitzt und dass die Studenten also den direkten Kontakt zu den Unternehmen haben. Das war damals genau die richtige Entscheidung und das hat auch unseren USP letztendlich ausgemacht, dass man sagt, du lernst nicht alles nur online, sondern du kriegst den Kontakt auch zu den Unternehmen und kannst mal hinter die Kulissen gucken. Mit anderen Worten auch mal reinfühlen, was das denn bedeutet, in so einem Unternehmen zu sein und auch im direkteren Austausch dieses sehr komplexe Thema lernen. Ja, und dann ist natürlich der Punkt gekommen, dass wir haben alles umgestellt, wir haben alles dementsprechend aufgebaut, alles hat gestanden und dann kam, wie wir alle wissen, der Lockdown. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann müssen wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen. Das heißt, alles das, was uns eigentlich ursprünglich ausgemacht hat, zu sagen, ihr seid in direkten Kontakt mit nicht nur uns, sondern auch den Dozenten und den Unternehmen, das müssen wir jetzt irgendwie ummodeln. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon alles fix und in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Mit anderen Worten, wir haben dann entschieden, erstmal mit allen Partnern zu telefonieren und zu fragen, ist das überhaupt machbar? Könnt ihr das so umsetzen? Und dann haben wir natürlich auch die Studenten gefragt, ist das für euch machbar? Könnt ihr euch das so vorstellen, dass aus dem eigentlich geplanten ja physischen Betrieb ein reiner Online-Betrieb wird? Und da muss man ein großes Lob an alle unsere Partner aussprechen und auch an die Studenten, die waren sofort bereit, da mitzuziehen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir gesehen haben, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das tatsächlich auch als E-Learning dann tatsächlich umsetzt, weil das natürlich auch eine ganz andere Reichweite für uns letztendlich bedeutet, ne? Und der persönliche Kontakt, auch das ist erstaunlich, wenn man sich einmal reingewurschtelt hat in dieses Videokonferenzen-Thema, dann ist das, wenn man das gelernt hat, tatsächlich auch möglich, einen persönlichen Kontakt und Dialog aus dann zu führen letztendlich.
Und man muss noch dazu sagen, wenn wir sprechen von unseren Partnern, von Unternehmen, die bei uns auch teilnehmen, da sind über 20 Dozenten, die bei uns unterrichten. Und das war wirklich, von keinem kam die Ansage, nein, ich mache das nicht, ich finde das blöd. Und auch von keinem der Studenten kam die Antwort, nein, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also die Bereitschaft war total voll da und auch die Unterstützung von unserer Branche war extrem. Und das hat uns wirklich nochmal den Mut gemacht, weiterzumachen.
Ja, das hat uns ein Stück weit getragen auch einfach. Ja. Ne? Weil in solchen Zeiten, wo man dann immer wieder so, man erlebt ja auch emotionale Rückschläge einfach, dass man überlegt, wie dieses Konzept zum Tragen kommt nach der Änderung. Und da sind wir sehr stark unterstützt worden. Und das tut natürlich auch gut zu sehen, dass die Branche da zu einem hält und auch zueinander hält.
Das kann ich mir extremst gut vorstellen. Ne? So, da gibt es auch ein bisschen Gänsehaut in so einer Phase, dass man von sowas, wie du sagtest, getragen wird. Das heißt, ihr habt quasi bei dem Modell oder bei der Notwendigkeit, das Modell zu überdenken, gar nicht jetzt irgendwie geschaut, links und rechts, was machen andere, wie könnten wir das machen, sondern ihr habt im Grunde in die nochmal zurückgeschaut, was ihr eh vorgehabt hattet und habt das quasi als Blueprint wieder vorgezogen. Habt ihr dennoch parallel nochmal geschaut zu diesem Zeitpunkt, was andere machen, oder war dafür gar nicht die Zeit?
Doch, natürlich schauen wir uns auch die Konkurrenz an oder wir suchen uns die Konkurrenten aus. Aber es gibt tatsächlich kein richtig vergleichbares Modell zu dem, was wir fahren. Es gibt zwei ähnliche Modelle, und zwar eins von Bootcamps. Das kommt aus den USA und das funktioniert so, dass du innerhalb von 3 Monaten zum Data Specialist wirst oder zu einem Specialist einfach ausgebildet wirst. Und da wirst du tatsächlich, die Unterrichter finden vor Ort statt. Du hast ein festes Programm und du hast feste Dozenten. Und diese Weiterbildung oder Ausbildung, die dauert, wie gesagt, 3 Monate und danach wirst du direkt in den Job vermittelt. Die kostet auch mehrere tausende Euro und die Summe zahlst du dann später, wenn du im Job bist. Oder es gibt auch ein anderes Modell, und zwar E-Learning-Modell, wo du in einem Tag oder in 2 Tagen bestimmte Sachen zu Programmatic Advertising lernen kannst. Das ist dann Fokus direkt auf Programmatic und dann sind verschiedene Dozenten, die auch unterrichten. Aber du kannst natürlich in Kürze der Zeit nicht in die Tiefe gehen. Unser Programm dauert 2 Monate, also der neue Kurs ist jetzt auf 2 Monate ausgelegt und da können wir natürlich viel präziser bestimmte Themen bearbeiten. Und unser wiederum Vor- und Nachteil ist eigentlich, dass unser Kursprogramm sich ständig ändert. Und zwar, weil Programmatic Advertising so schnell ist und der Bereich entwickelt sich so schnell, dass wir unser Kursprogramm ständig anpassen müssen. Das ist natürlich organisatorischer Aufwand, aber somit verändern sich die Inhalte, die Dozenten wechseln sich immer ab. Aber nur so können wir gewährleisten, dass wir ein aktuelles Programm den Studenten anbieten können. Und das ist natürlich ein USP von uns und auch dieser Netzwerkgedanke, den wir ursprünglich hatten, wenn die Unterrichte vor Ort stattfinden sollten, dass man die Firmen kennenlernt, die Dozenten kennenlernt, der ist nicht ganz verloren gegangen. Wir haben über 20 Dozenten, die bei uns sprechen und mit denen kann man natürlich genauso interagieren, die Fragen stellen und idealerweise sie auch später persönlich treffen.
Wollt ihr vielleicht das als Gelegenheit nochmal nehmen, überhaupt zu beschreiben, was das Modell bzw. die Modelle sind, die Ely Academy verfolgt? Weil du hast jetzt sehr viel über einen Wettbewerb oder ein anderes Unternehmen gesprochen, wie das machen. Ihr habt aber noch gar nicht ganz in Gänze erwähnt, was Ely Academy dann auch mit den Absolventen macht. Denn das ist ja nicht nur ein Schulen, das ist ja auch ein Vermitteln.
Ja klar, also nach der Weiterbildung vermitteln wir auch die Studenten in die Firmen, weil wir wissen auch ganz genau, was sie bei uns gelernt haben. Wir sehen auch in den praktischen Unterrichten, wie sie präsentieren, wie sie sich verhalten, wie sie pitchen und dann können wir gemeinsam so ein Profil ausarbeiten, gemeinsam mit den Kursteilnehmern, in welchen Branchen sie sich sehen. Sehen sie sich eher beim Vermarkter, beim Publisher, bei einem Technologieanbieter und was wollen sie denn später arbeiten? Oder in welchem Bereich wollen Sie später arbeiten? Wollen Sie eher im Sales arbeiten, Kundenakquise oder Account Management? Und gemeinsam erstellen wir ein Profil, was zu dem Kursteilnehmer passt. Aber gleichzeitig sprechen wir ja auch mit unseren Partnerfirmen. Und wenn wir ein Match sehen, ergibt sich eben diese glückliche Zusammenführung, dass der Kandidat auch zu der Firma passt.
Und von Vorteil ist natürlich auch, dass die Unternehmen selber schon während der Weiterbildung natürlich auch unsere Studenten kennenlernen und eine persönliche Einschätzung abgeben können. Und das ist so eine doppelte Win-Win-Situation. Mhm.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den auch auf den Aspekt Startup nochmal eingehen. Startup trifft auf Krise, um es mal so zu sagen. Mal so mal Hand aufs Herz. Ina, du hattest es vorher schon mal gesagt, du hattest Stichworte gesagt wie Ängste und Nöte und Herausforderungen. Inwieweit saht oder vielleicht seht ihr immer noch durch die Corona-Krise auch die Existenz des Unternehmens vielleicht bedroht?
Ja, das ist ein guter Punkt. Na klar gibt es Phasen, in denen wir natürlich sehr beunruhigt sind. Ne? Also unser Geschäftsmodell besteht ja aus zwei Welten. Das eine ist die Weiterbildung und das andere ist natürlich auch die Vermittlung unserer Studenten in tolle, spannende neue Jobs. So, und zum einen sind die Studenten zurzeit natürlich auch verunsichert, beziehungsweise unsere Kursteilnehmer, weil sie teilweise auch nicht wissen, wie geht es perspektivisch mit ihnen in den bereits vielleicht vorhandenen Jobs weiter oder wohin sollen sie sich orientieren, was ist tatsächlich krisensicher, weil ich glaube, dass das auch in den Geistern letztendlich nachhaltig was verändert, wie man sich zukünftig verhält und wie man auch Jobs aussucht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen, die in großen Teilen jetzt auch einen Hire Freeze haben, die zwar alle davor, als wir mit diesem Geschäftsmodell an den Markt gegangen sind, höchst interessiert waren. Und das sieht man ja daran auch, wie viele bei uns mitmachen. Aber momentan natürlich alles so auf on hold ist. Und es ist, als würde jeder die Luft anhalten. Und dieses Luftanhalten tut uns natürlich auch emotional nicht immer gut, ne? Und dann muss man sich natürlich selber immer wieder rausziehen aus der Situation und sagen, das geht ja vorbei. Also irgendwann werden wir hoffentlich wieder auch ein gewisses Maß an Normalität erreichen. Aber klar, es gibt Phasen, wo wir uns gefährdet sehen und wo es auch natürlich nicht in dem Tempo vorangeht, wie wir es uns vorgestellt haben und woran wir natürlich auch unser Konzept festgemacht haben. Also es ist mitunter schwierig, definitiv.
Welche Gedanken gingen euch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich so konkret auch nochmal durch den Kopf? Also es ist ja nicht nur Learning, was ihr macht. Ihr habt ja, das ist ja ein ganz breites Spektrum, was ihr bedienen müsst. Von Marketing, Finanzierung, die Überlegungen der Einstellungspolitik der Unternehmen, wie eben schon mal angesprochen. Gebt ihr vielleicht ein paar Beispiele, und wie ihr es dann auch gelöst oder angegangen seid?
Ja, uns ging tatsächlich sehr viel durch den Kopf und so, dass wir am Anfang auch überwältigt waren von allen diesen Gedanken, die wir hatten. Und zwar, wir mussten uns eigentlich neu erfinden und innerhalb von ein paar Wochen, als wir verstanden haben, wir können diese Präsenz vor Ort nicht gewährleisten, mussten wir unser Geschäftsmodell umstellen. Wir mussten die Kommunikation komplett umstellen. Wir mussten unsere Zielgruppe neu definieren. Wir haben unsere Webseite gelauncht, ich glaube zum vierten Mal schon mittlerweile. Und das zieht natürlich Kraft, Energie. Das ist ein großer Prozess auch. Wie machen wir das? Ist das alles richtig so? Machen unsere Partner immer noch mit? Wie können wir die Studenten am besten ansprechen? Und dazu kommt es noch, dass wir eigenfinanziert sind. Und da sind natürlich ganz andere Ängste im Spiel, nämlich Existenzängste. Schaffen wir das? Kommen wir da durch in der Krise? Wann verdienen wir das Geld? Also ganz banal gesagt. Das war ganz schwierige Zeit für uns beide.
Du hattest auch mal in einem unserer letzten Gespräche, Anna, erwähnt, ich glaube, du hast dich ja verabschiedet vom Telefonat mit dem Satz, ich muss mir nochmal das neue Marketingkonzept machen. Mhm. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, wir haben überlegt auch, wie erreichen wir oder zum ersten, wer ist unsere Zielgruppe? Wir hatten gedacht, wir könnten die Absolventen von den Unis ansprechen und dann, sie wissen ja, Programmatic-Bereich ist ganz toll und das ist ja Zukunft und dann können sie gleich bei uns diese praktische Weiterbildung machen und dann vermitteln wir sie in den Job direkt. Alles schön gedacht, hat aber nicht funktioniert. Ich unterrichte oft an den Unis und FHs und spreche auch über Programmatic Advertising und dann frage ich immer die Studenten, wie stellt ihr euch diesen Bereich vor, wollt ihr in dem Bereich arbeiten? Und ich habe festgestellt, wir als Programmatic-Branche, wir haben wirklich versagt in Branding-Kampagne, was uns selbst betrifft, dass wir eine wachsende Branche sind, wir haben gute Gehälter, die gezahlt werden, die Karrierechancen sind toll, das wissen alles die Studenten nicht. Und man muss wirklich ganz von vorne anfangen und ganz viel Überzeugungsarbeit erstmal leisten, damit sie verstehen, okay, das ist was Tolles und ich möchte in dem Bereich arbeiten. Weil sie erstmal so abgeschreckt wirken und denken sich, okay, da sind so viele Plattformen, so viele Begrifflichkeiten, da will ich gar nicht hin. Ich will lieber Strategie entwerfen und kreativ mich austoben und dieses Technische, das möchte ich gar nicht. Das sollen die Entwickler machen. Das war so ein Beispiel von der Zielgruppe, die wir uns zwar vorgestellt haben, die aber nicht so richtig zu uns gekommen ist. Und wir haben festgestellt, dass wir unsere Zielgruppe tatsächlich über Fachartikel am besten erreichen können. Wir haben eine tolle Kooperation mit Etsin zum Beispiel, die uns auch unterstützen. Diese Fachpresse, die lesen unsere potenziellen Kursteilnehmer und sie wollen auch fachliche Beiträge von uns sehen. Und das ist... Da bewegen sie sich tatsächlich. Da sind Leute, die in der Branche schon arbeiten, Marketing-Vorkenntnisse haben und sie wollen sich weiterbilden. Und da müssen wir auch nicht von vorne anfangen und erzählen, was Programmatic ist. Weil du weißt es selber mit Sicherheit, wie schwierig das ist, ich weiß nicht, der Familie zu erklären, was du eigentlich machst.
Habe ich aufgegeben.
Ich
vor einiger auch. Zeit schon vor Programmatic habe ich es auch vergeben. Das wurde mit Programmatic nicht besser. Irgendwas mit Werbung ist die Antwort.
Ja, siehst du, ich vergleiche es mit Dating mittlerweile bei den Studenten. Das funktioniert
Dating.
Ganz gut.
Okay.
Ja, du loggst dich ein, deine Suchkriterien kannst du eingeben, dann werden deine potenziellen Partner dir angezeigt und das ist auch so Online-Handel ungefähr.
Ja, es bleibt aber trotzdem immer, also ich sehe das immer an den Gesichtsausdrücken, so, so ganz klar wird es nie.
Nee, das sind sehr große Fragezeichen, das stimmt.
Ja. Ich hatte letztens mal ein Gespräch mit jemand, der in einem Amt arbeitet und da kam tatsächlich das Zitat, kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Dinge auf einmal gehen, für die man vorher geköpft worden wäre. Ne? Weil einfach die Flexibilität auf einmal überwiegt und alle einfach schauen müssen, wie sie das Beste aus der Krise machen. Das setzt unglaublich viel Energie und auch Innovationskraft frei. Das haben wir auch selber gemerkt. Wir haben ja übrigens auch mit dem Digital College etwas, wo wir Leute ausbilden. Das ist jetzt ein anderer Ansatz als eurer. Es ist ein sehr viel internerer. Ihr kennt das. Da mussten wir dann auch auf E-Learning zurückgreifen. Das hat uns an der Stelle auch einiges, und zwar mittendrin. Wir hatten schon einen Monat Programm hinter uns, als dann das Homeoffice-Lockdown kam. Und der Rest wurde dann auch über Videokonferenzen gemacht. Und es wurde meines Erachtens genauso gut abgeschlossen, als wenn das mit der Präsenz weitergegangen wäre.
Ich denke, was das maßgeblich nach sich zieht, ist einfach, dass diese Berührungsängste nicht mehr ganz so groß sind, dass die Hemmschwellen, sich mit dieser neuen Materie, für einige Leute ist es ja eine neue Materie, auseinanderzusetzen, einfach die Ängste abgeschwächt sind und man auch mutiger dann vielleicht in Zukunft mit den digitalen Medien umgeht. Und das betrachte ich zum Beispiel als Chance innerhalb dieser Krise, dass das nicht nur unsere Branche, sondern wie du auch richtig sagst, die alle eigentlich weiter nach vorne bringt, wenn sie sich dann nicht wieder in alte Muster zurückbewegen.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch lernen, mit dieser Art Kommunikation umzugehen und wie wir uns verhalten. Das war ganz witzig zu sehen an unseren Kursteilnehmern. Mhm. Am Anfang waren sie wirklich sehr verschlossen, haben sich nicht getraut, die Fragen zu stellen. Und dann mussten wir sie explizit da anweisen und dass sie die Fragen stellen, dass sie auch aktiv mitreden und auch, dass sie darauf achten, wie sie sitzen alleine vor der Kamera, weil man sieht dich ja und es ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn du auf dem Sofa liegst und dem Unterricht folgst. Ist vielleicht bequem, aber das sieht komisch aus. Und solche Sachen mussten wir durchsprechen und aber wir sehen auch diesen Fortschritt, dass es sehr gut klappt und sehr gut funktioniert hat. Man lernt das auch, wenn man dazu eben so gezwungen wird.
Mit dem Wissen, was ihr heute habt, jetzt drehen wir einfach mal die Zeit zurück, so Ende 2019. Von Corona ist nicht mal ansatzweise irgendwo die Rede, noch nicht einmal in China. Würdet ihr mit dem Wissen von heute jetzt nochmal so ein Start, werdet ihr nochmal in das Startup gegangen oder hättet ihr das aufgeschoben?
Also ich würde es wieder machen. Ich glaube, gute Ideen, hinter denen man steht, sollte man nicht aufschieben.
Wir hätten es aber anders geplant.
Wir hätten es anders geplant, definitiv. Also wir hätten nicht das so aufgesetzt wie ganz am Anfang, sondern wären gleich über den Schritt hinübergesprungen und hätten es so gemacht wie jetzt.
Ja. Ja, das ist wirklich nachvollziehbar. Ja, vielen Dank an euch beide. Es ist ein super spannender Einblick, die ihr uns da gewährt habt.
Ja, gern.
Und also der Mut zur Selbstständigkeit per se, da habe ich immer ganz großen Respekt davor. Aber auch nochmal die Courage eben in so einer Zeit, wo so ein Coronavirus uns ein paar Zitronen gegeben hat, da auch wirklich die beste Limonade rauszumachen, das verdient allen Respekt. Das finde ich echt klasse.
Danke, Sascha.
Den Ball möchte ich gerne aufgreifen, lieber Sascha. Und im Grunde diese positive Stimmung mit in unsere Rubrik The Sweetest Lemon nehmen. Und da widmen wir uns ja immer euren Best-Practice-Beispielen. Und Anna, vielleicht frage ich dich direkt, was dein Best-Practice-Beispiel ist, im Grunde für ein erfolgreiches Geschäftsmodell, ob jetzt neu oder etabliert, in Krisenzeiten. Und was ist dein Hoffnungsschimmer? Was ist dein Best-Case-Szenario? Und ganz kurz, was ist deine Sweetest Lemon?
Das ist eine sehr komplexe Frage, die du bestimmt ganz kurz beantwortet haben möchtest, Benni. Ich würde so darauf antworten. Es gibt für mich kein Szenario oder kein Best Practice, ehrlich gesagt, nicht mehr nach so einer Krise, die keiner erwartet hat und mit der keiner gerechnet hat, wo jeder sich ein Stück weit neu erfinden musste. Und ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, so ein Mindset zu haben, dass man diese Krisen als die Chancen sieht. Also das hört sich vielleicht sehr banal an, aber mein Motto ist ja auch Embrace the Change, heiße die Veränderung willkommen. Es ist sehr, sehr schwierig und ich kämpfe auch jeden Tag mit mir selbst deswegen. Aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, die Änderungen anzunehmen und sich schnell anzupassen.
Einfach beantwortet. Vielen Dank dafür.
Danke.
Ihnen auf den Abenteuerspielplatz von Startup und Gründergeist. Was wäre deine Sweetest Lemon?
Ich beantworte das mal so ähnlich wie Anna. Und zwar tatsächlich auch mit meinem Lebensmotto, dass ich sage, dass das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Und ich glaube, so eine Krise sollte man auch bestenfalls genau so betrachten. Und das nicht als Katastrophe werten, sondern als Herausforderung und dass es ein Abenteuer ist, was man durchlebt und was man auch durchsteht. Und das hilft auch, finde ich, durch den Tag zu kommen, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist, dass man es nicht als Desaster empfindet, sondern sagt, es geht weiter. Es ist halt eine neue Herausforderung und der stellen wir uns. Und der stellen sich zurzeit ganz viele und ich finde es sehr beeindruckend und bewundernswert, wie ganz viele Menschen damit umgehen, welche neuen Ideen kreiert werden und was für Geschäftsmodelle daraus entstehen. Ich meine, alleine, wer hätte, weiß nicht, vor 3 Monaten gedacht, dass es ein Geschäftsmodell ist, Masken zu nähen. Das hätte doch keiner erwartet, dass wir mal an dem Punkt ankommen, dass jemand Geld damit verdient, indem er schön bedruckte Masken irgendwie näht und verkauft. Also auch da, aus der Krise erwachsen ganz neue Szenarien und das finde ich sehr beeindruckend. Und das macht Mut.
Vielen Dank. Sascha, was ist deine Sweetest Lemon?
Ja, ich habe eine recht pathetische Antwort drauf, aber die ist mir dann doch irgendwie auch wichtig, denn mein Sweetest Lemon ist eigentlich der Mensch, beziehungsweise die Menschheit, das menschliche Geschlecht. Vielleicht liegt es daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit mir als Hörbücher Yuval Harari alle 3 Bücher von ihm als Hörbuch gelesen gehört habe und da fast den Eindruck gewonnen hatte, meine Güte, mit dem Mensch geht's irgendwie zum dem Ende nah. KI wird uns alle irgendwie erdrücken, ist uns komplett überlegen und das hat man in der Krise gemerkt, zu was der Mensch so fähig ist, als flexibler Computer, als soziale statt nur künstliche Intelligenz, hat man wieder gezeigt, wie leistungsfähig dieser Computer, dem wir Gehirn nennen, ist. Und ich habe daraus für mich gezogen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger über KI reden werden in nächster Zeit, sondern vielleicht eher über sozialere Intelligenz.
Ja.
Ein schönes Stichwort, soziale Intelligenz.
Ja. Absolut. Ja, vielen Dank, lieber Sascha. Und führt mich dann auch tatsächlich dazu, dass ich mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken möchte. Für euren Besuch natürlich, aber vor allem, das ist mein Gemeinempfinden, dafür, dass ihr heute gezeigt habt, wie viel Gründergeist und Flexibilität eigentlich in euch steckt, vielleicht auch in den Menschen steckt und was es braucht, um in einer solchen Krise zu bestehen. Gewünscht hat sie sich keiner, aber das Thema ist ja auch heute, wie gehe ich damit um und wie sichere ich auch ein bisschen mein Dasein. Und von daher wünsche ich euch ganz, ganz, ganz herzlich viel Erfolg und ein riesen Dankeschön für euren Besuch. Wir verfolgen ganz aufmerksam, wie es mit Ellie Academy weitergeht. Und Sascha, auch an dich herzlichen Dank für euren Besuch.
Ja, danke schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.
Vielen, vielen Dank.
Und auch an dich, lieber Zuhörer, ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass du mit uns Limonade gemacht hast. Eine gute Zeit, bleib gesund und vor allem munter. Bis zum nächsten Mal bei Let's Make Lemonade. Ciao.